Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Heute beginnt das große Poesiefestival in Berlin und wir blicken auf die aktuelle deutsche Lyrik. Diese blüht und gedeiht, wenn man sich die tatsächlich sehr vielen Publikationen der letzten Zeit anschaut. Wie passt das aber auch zur derzeitigen breit diskutierten Krise von Verlagen und im Buchhandel? Ist das ein unerwarteter Boom oder ein Nischenphänomen? Diese Fragen stellen wir heute in der Lesart. Seien Sie herzlich begrüßt. Die Lesart im Deutschlandfunk Kultur, in der wir immer bemüht sind, neben der neuen Prosa, den Romanen und Erzählungen auch die Poesie, die Lyrik angemessen zu berücksichtigen. Das Segment, das es beim großen Publikum immer schwer hat. Was aber aktuell auffällt, alleine 2025 sind laut dem Netzwerk Lyrik über 100 deutschsprachige Gedichtbände erschienen in 30 Verlagen. Und das erscheint ja doch ganz schön viel angesichts der Krise in der Buchbranche, der viel besprochenen Verlage immer schärfer rechnen müssen und die Absatzzahlen gerade von Lyrikpublikationen ja traditionell niedrig sind. Inhaltlich interessant ist dabei, dass neben etablierten Lyrikern und Lyrikerinnen sich auch viele neue, junge Stimmen wiederfinden. Und woran das liegt und was die aktuelle, vor allem eben jüngere deutschsprachige Gegenwartslyrik ausmacht, das soll uns Felix Schiller auffächern. Er ist selbst Lyriker, arbeitet als Literaturvermittler und ist jetzt im Studio. Hallo, guten Morgen, Herr Schiller.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Also, der Buchhandel steckt in der Krise und gleichzeitig boomt, in Anführungszeichen, sage ich es jetzt mal so. Die Lyrik, muss gestehen, klingt ja eigentlich überraschend. Was hat es damit auf sich?
Ja, also die Lyrik boomt in Anführungszeichen. Mit Lyrikbänden ließ sich noch nie wirklich gutes Geld verdienen. Das war auch vor der Krise schon so, ist heute nicht anders. Die Gegenwartslyrik, kann man aber sagen, floriert. Das lässt sich auf den Einfluss insbesondere der freien Lyrikszene zurückführen. Man kann sagen, seit den Nullerjahren haben sich Lyrikerinnen und Lyriker selbst organisiert, begonnen sich selbst zu organisieren. Und das mussten sie auch, weil in größeren Verlagen und Institutionen die Lyrik rausgefallen ist aus wirtschaftlichen Gründen. Es wurden in der freien Szene dann unabhängige Verlage gegründet, freie Lesebühnen sind entstanden, kleine Messen. Und wegen des Internets auch gibt es heute eine deutlich stärkere und auch sichtbarere Vernetzung, zum Beispiel das Netzwerk Lyrik, da geht es insbesondere um die Sichtbarkeit, dass seit 2017 online wie offline Gegenwartslyrik als eigenständige Kunstform der Sprache begreift und fördert. Und meines Erachtens, auch wenn man sich im öffentlichen Raum umschaut, scheint die Poesie präsenter zu sein. Ich sehe auf Kaffeetischen Lyrikbände liegen, Spoken Word füllt Hallen, auf Festivals gibt Stages mit Gedichten zum Entspannen. Und wenn ich in meine Insta-Timeline gehe, sehe ich jeden Tag irgendwie 5 neue Poet-Kanäle.
Also wenn Sie sagen Social Media Festivals, Spoken Word, das sind aber ja vor allem jüngere Menschen, die das nutzen und eben oder dorthin gehen. Warum spricht die vor allem das Lyrische an?
Ja, da gibt es sicherlich mehrere Gründe. Ich finde den wichtigsten aber, dass die Poesie in so einer immens beschleunigten Zeit, in der wir leben, Krisen durchschüttelt, vernetzt, komplex, erstmal alles sofort aufnehmen kann und ins Gedicht so einlassen, in sich aufnehmen, dort rumprobieren mit der Sprache, mit dem Material, das es aus dieser komplexen Welt herausnimmt. Und das hat einfach eine enorme Gegenwärtigkeit, diese emotionalen Zustände der Gesellschaft, dieses kollektive Sprechen, das kann einfach sofort befragt werden. In unserer Gegenwart, da muss man sich ja einfach im Unbeständigen einrichten. Vor allem jüngere Menschen, die kennen das gar nicht anders. Alles kann da passieren, bis zum Energiemangel oder dem Krieg vor der Haustür. Und wir haben aber gesehen, das Gedicht wird darauf reagieren.
Und wie reagiert es dann, das Gedicht? Ich meine, was macht diese jüngere Lyrik aus? Wovon spricht sie?
Sie ist vor allem vielfältig, sie hat vor allem eine große Bandbreite von digitalen Welten bis zu Naturräumen. Von intermedialen Arbeiten bis zu klassischerem, eigentlich existiert alles. Sie kann mehrsprachig sein, aktivistisch und queer. Sie ist laut und still, beruhigend und aufrüttelnd, verstörend, besänftigend. Was mir insbesondere auffällt, das war nicht immer so, sie wendet sich so dezidiert den Themen und Problemen ihrer Zeit zu. Sie beschäftigt sich mit feministischem, mit ökologischem, antirassistischem. Sie ist aber auch sprachskeptisch und will politisch sein, teilweise zugleich, wie zum Beispiel bei Samuel Kramer in seinem tollen Debütband »Endlich Regen«. Sie ist aber auch experimentell oder nimmt Tier-Mensch-Beziehungen in den Blick, wie zum Beispiel eine Theresa Lusakis ist, liegt hinterm Haus. Die beiden genannten Bände sind bei Urs Engeler erschienen. Sie geht aber auch sehr technologisch und biologisch verschaltet vor, wie zum Beispiel Gedichte von Carla Cerda oder Clara Cosima Wolf. Oder Nea Schmidts Debüt Sprechen in Flechten bei Cookbooks würde ich noch gerne nennen, das wiederum ganz anders ist, sehr existenziell fragend und sprachsinnend, also sehr der Sprache auch zugewandt.
Das heißt also, da werden ganz im Wortsinn neue Räume erschlossen?
Ja, absolut. Ich finde, das zeichnet die jüngste Gegenwartsliteratur ganz besonders aus, dass sie so ganz selbstverständlich in andere ästhetische und mediale Räume eben übergreift. Nur ein paar Beispiele in Franziska Ostermanns Debütband Versen oder Wörsen, man kann das doppeldeutig aussprechen, das letztes Jahr im Gutleut Verlag erschienen ist. Da kann man mit dem Smartphone in die digitalen Windungen des Textes so hineingehen. Man kann die in einen 3D-Raum mit dem Smartphone erweitern. Überhaupt wird in Büchern mit QR-Codes gearbeitet, mit Augmented Reality. Bei Auftritten auf der Bühne wird mit Visuals, mit Sound, mit VR gearbeitet. Es gründen sich junge Lyrik-Kollektive, die zusammen Poesiefilme drehen oder gemeinsame Performances erarbeiten, wie zum Beispiel Ad Hoc oder Fährten oder Lyrika. Podcasts werden gemacht, mit und über Gedichte. Ganz erfolgreich ist da zum Beispiel das Podcast-Magazin für gesprochene Literatur Stoff aus Luft, die wirklich mit den Dichterinnen zusammenarbeiten und Klangräume gestalten, zum Beispiel übers Verschwinden oder Geister. Und meines Erachtens drängt Lyrik auch ganz stark in die Museen oder Galerien oder soziokulturellen Zentren, also wirklich auch in andere Räume, ganz dezidiert gemeint. Vor allem aber drängt sie auf die Bühnen, nicht nur in der Spoken-Word-Szene, die sich gerade immer weiter formiert, mit Dichterinnen wie zum Beispiel Mitya Mahmoud oder Tanas Golzer-Bock, sondern auch wirklich auf die großen Theater- und Musikbühnen. Das Langgedicht Let Them Eat Chaos von Kay Tempest, ein britischer Autor, eine britische Autorin, das läuft im Deutschen Theater und überhaupt das Langgedicht, auch Kay Tempests Gedicht ist ein Langgedicht, das ist für mich gerade die Form der Stunde. Das wird sicherlich bald auf vielen Bühnen zu finden sein.
Das sind natürlich alles Formen und Themen, die Sie da auffächern, Herr Schiller, die natürlich jüngere Menschen ansprechen. Aber nochmal trotzdem die Frage, wie kommen denn gerade diese Jungen zur Lyrik, also im Publikum? Als ich ein Teenie war, habe ich nicht unbedingt zu lyrischen Neuerscheinungen im Buchladen geguckt. Damals gab es auch kein Spoken Word und kein Poetry Slam und kein gar nichts. Aber es ist trotzdem interessant, wie kommen denn die jungen Menschen zur Lyrik? Was interessiert die da?
Ja, also ich muss gestehen, ich habe auch nicht in den Buchläden zur Lyrik geschielt. Das lag aber wahrscheinlich auch daran, dass mein Lyrikunterricht in der Schule so ein analytischer Deutschunterricht gewesen ist.
Gedichtinterpretation, die Glocke von Schiller, ja.
Absolut, fast mathematisch die Stilformen herausfinden. Es war weniger so ein kreativer Kunstunterricht, in dem Sprechen wirklich ausprobiert wird. Und was nun vor allem spürbar wird und weswegen sich, glaube ich, Jüngere auch mehr für die Lyrik interessieren, ist einfach, dass es auch eine poetische Bildungsstruktur jetzt gibt, die aufgebaut wird seit etwa 10 Jahren. Also dieser Kontakt mit der Lyrik passiert viel früher und meines Erachtens ist das einfach auch die Zeit, in der so ein positives Verhältnis zur Sprachkunst ausgebildet wird. Man hat einfach gesehen, dass wenn man das frühzeitig fördert, dann entsteht natürlich auch eine breitere Leserinnenschaft. Vielleicht folgen daraus auch mehr Verkäufe. Zum Beispiel sind da das Literaturhaus Stuttgart mit seinem Literaturpädagogischen Zentrum für Lehrerinnenfortbildungen oder auch das Haus für Poesie hier in Berlin. Das hat mittlerweile so ein umfangreiches Angebot an Poesiewerkstätten für junge Menschen, dass es erst kürzlich das junge Haus für Poesie gegründet hat, um dieses Angebot nun zu bündeln. Nicht zu vergessen sind auch Wettbewerbe wie das Treffen junger Autorinnen, der Open Mic oder Lyrics, der Bundeswettbewerb für junge Lyrik oder auch andere Initiativen wie hier in Berlin das Poetry Project, die bringen Jugendliche zum Schreiben in anderen Sprachen wie Arabisch, Ukrainisch, Farsi, Kurdisch.
Macht sich denn dieser pädagogische Trend, sage ich jetzt mal, auch so an den traditionellen Schreibinstitutionen fest, also diesen Literaturinstituten, wie es in Hildesheim oder Leipzig gibt und die auch mittlerweile richtig berühmt sind?
Ja, auf jeden Fall. Am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig sind alle drei Professuren von Lyrikerinnen besetzt. Ulrike Dresner, Michael Lenz und Kerstin Preivus. An der Kunsthochschule für Medien in Köln unterrichten Monika Rink und Mara Genschel. In Tübingen leitet Nancy Hünger das Studio Literatur und Theater. Und in Hildesheim ließ ich bis vor kurzem bei Dagmara Kraus studieren, jetzt bei Uliana Wolf. Aber auch in der Kritik tut sich zum Beispiel was. Seit 2025 ist das Online-Magazin für Lyrikkritik Zäsur online, das auch neue Stimmen bespricht.
Dann lassen Sie uns doch am Ende, Herr Schiller, genau nochmal darauf blicken, auf diese ganz junge Lyrik, also so auf aktuelle Lyrik-Debüts. Was ist da ins Auge gesprungen?
Ja, zunächst kann ich auch sagen, dass das Buch immer noch das Leitmedium der jüngeren Gegenwartslyrik ist und die lohnt sich wirklich. Völlig begeistert hat mich zum Beispiel Leo Tastums Debütband Orben die Erda bei Cookbooks. Darin erschafft sie so eine multilinguale deutsch-dänische Poesie. Das habe ich vorher so noch nie gelesen, die vor allem Grenzen und ihre Überwindung behandelt. Historisch-politische, individuelle, aber auch familiäre. Sehr gemocht habe ich auch Nora Schramms Die Erlöschung in der Parasitenpresse. Darin reden sich ein Männerchor und viele männliche Einzelstimmen wirklich um Kopf und Kragen. Mit Witz werden da Reime eingesetzt, Zitate zerschneiden diese einzelnen Stimmen. Und unter dem Ganzen wird die strukturelle Gewalt gegen Frauen spürbar. Und in Erik Erhards Debüt im Klauhof beim Ritter Verlag werden Gaunersprache, Marketing-Sprech, Handzeichen und Wortüberlagerungen gemercht, um unser Verhältnis zu Konsum und Ware so als Groteske auszuarbeiten, kann man sagen. Es gibt in der jüngeren Poesie also einiges zu entdecken, um sich die Welt neu aufzuschlüsseln oder auch seine eigene Sicht auf Sprache zu erweitern.
Die deutschsprachige Gegenwartslyrik, sie erlebt einen Boom. Vielen Dank Ihnen, Felix Schiller, für diese Einordnung und Übersicht. Und passend dazu noch der Tipp. Heute fängt hier in Berlin das Poesiefestival an. Und neben etablierten internationalen Stimmen kann man dort auch viele deutschsprachige Dichterinnen und Dichter, junge und ältere, erleben.
Straßenkritik.
Ich bin Julia Ruf. Ich bin gerade zufällig in Frankfurt und ich habe vor kurzem das Buch Elternabend von Sebastian Fitzek gelesen. Und das war so interessant, weil ich diese Situation irgendwie nachempfinden konnte. Es geht nämlich darum, dass von Elternabenden gesprochen wird und die komischen Konstellationen entstehen bei diesen Elternabenden. Und ich konnte das bei meinen Elternabenden, die ich von meinen Kindern besucht habe, dann nachempfinden. Und ich kann es nur jedem empfehlen, da reinzuschnuppern oder das Buch sich zu holen. Und es ist in der typischen Sebastian Fitzek-Manier geschrieben. Lustig, auch so ein bisschen zum Schmunzeln. Und holt euch das Buch.
Aus Frankfurt am Main kamen diese Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen zum guten Schluss, spendiert uns Julia. Diesen Tipp, Elternabend von Sebastian Fitzek, mal anders, der alte Gruselmeister. Bei Drömer Knauer gibt es das Taschenbuch mit 336 Seiten für rund 17 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ein Debüt aus Schweden haben wir auf dem Tisch. Erzählungen von Elika Lagerlöf, literarisch großklingender Name, ist aber nur Zufall. Mit der Literaturnobelpreis Selma hat Elika nichts zu tun. Sie ist gerade mal Mitte 20 und hat in ihrer Heimat aber schon richtig Furore gemacht mit ihrem Erzählungsband Body. Und genauso heißt jetzt die deutsche Ausgabe, die unsere Kritikerin Manuela Reichert gelesen hat. Sie ist im Studio. Hallo.
Guten Morgen.
Ich hasse ja das Feuilleton-Floskelwort verstörend, weil es mittlerweile schon gebraucht wird, wenn sich in einem Roman nur eine Figur in den Finger schneidet. Bei Elika Lagerlöf rauscht es anscheinend nur so von verstörenden Dingen, liest man in den Rezensionen. Also keine Rezension ohne diese Vokabel. Was, Frau Reichert, ist denn so aufreizend, sag ich's mal, an diesen Erzählungen?
Naja, aufreizend, das ist jetzt der Fantasie überlassen. Also hier geht's auch nicht um Finger, in die man sie schneidet, sondern ein Junge schneidet sich zum Beispiel die Hoden ab. Also das ist dann ja doch ein bisschen heftiger. Und ganz am Ende kriegt er dann die seines verstorbenen Vaters irgendwie noch geschenkt. Die hat er nämlich aufgehoben. Also es ist ein bisschen seltsamer, kann man sagen, die Fantasien, die es hier gibt. Ich finde das ein ganz tolles Buch. Und ich finde auch großartig, dass eine junge Autorin wirklich eben keine Befindlichkeitsprosa, sage ich jetzt mal, schreibt, sondern wirklich eine überbordende Fantasie hat. Und ich könnte jetzt noch ganz, ganz viele Beispiele nennen. Wenn man jetzt gerade vielleicht so ins Brötchen beißt, muss man vielleicht einmal zur Seite legen. Also es gibt zum Beispiel so eine Paartherapie, wo so ein Paar hingeht, was sich so auseinandergelebt hat und er will was anderes als sie und so. Und dann kommen sie zu einem Therapeuten, der auch gleichzeitig Priester ist. Und am Ende retten sie diese Ehe, indem sie sich gegenseitig so die Organe rausschneiden und dann daraus Pastete machen und also das Einverleiben des anderen. Und die Geschichte hört dann damit auf, dass diese inzwischen frohe Ehefrau nochmal diesen Therapeutenpriester besucht. Und der sagt dann, das ist doch die größte Liebesgeschichte, weil er macht sich nämlich seine Hostien selber. Und woraus macht er die? Aus seinen abgeschnittenen Hornhautpartie.
Oh Gott, das ist aber, das verstört mich nicht, ich finde es auch ein bisschen eklig. Sind denn alle Erzählungen so auf dieser Body-Art?
Ja. Wobei die ekligste, finde ich, die hat gar nicht so viel mit abgeschnittenen Körperteilen zu tun, sondern die ekligste finde ich ein junges Paar, was irgendwie furchtbar angestrengt gerade ist und den Stress abbauen will. Was macht man da heutzutage? Man geht in ein Wellness-Hotel für ein Wochenende und das machen die beiden auch, finden sie im Internet. Kommen Sie dahin, aber dieses Hotel ist sehr anders als das, was man sich so vorstellt, weil in dem Zimmer, in dem sie dann ankommen, haben eben andere Leute geschlafen, das Bett wurde nicht gemacht, die alten Zahnbürsten stehen noch da und dann gehen sie ins Restaurant, kriegen irgendwie schon angebissenes Essen. Das fand ich wirklich noch viel ekliger und die sind ganz begeistert, weil es ist was ganz anderes als sonst, so die Lebensspuren der Gäste davor zu erleben.
Also Körper und Körperlichkeit, das ist in unseren hochsensitiven Zeiten von Bodyshaming und Adulterie und ja, ein brennendes Thema. Was macht die Elika Lagerlöf daraus? Konterkariert, karikiert sie diesen Komplex mit diesen Ekelstoffen? Also was ist das für eine ästhetische Spur? Wo läuft es her? Oder kommt es her? Wo läuft es hin?
Also ich habe gelesen, dass sie natürlich Kafka als ein großes literarisches Vorbild sieht. Mir ist eingefallen, ich weiß nicht, wie viele Leute den noch kennen, den kanadischen Filmregisseur David Cronenberg, der hat ja damals so Filme gemacht, also 22, den letzten, sehr nah an diesen Geschichten dran, wo es auch immer so um abgeschnittene Körperteile ging. Und also so ein, es war so ein cineastische Body-Horror-Genre, nannte man das. Und da habe ich gedacht, die muss die Filme kennen, weil die Cronenberg würde seine helle Freude an ihr haben. Und ästhetisch ist es auch insofern interessant, weil das fängt immer so ganz nett und harmlos an, wo man denkt, ja, zum Beispiel so eine Liebesgeschichte, eine Affäre am Arbeitsplatz, ja, ganz nett und es führt dann in die Wohnung von ihr und so. Nur ist die ganz anders als andere Frauen, weil ihre Vulva liegt in der Badewanne und sie hütet die auch und macht alles dafür, dass es der gut geht. Und das ist natürlich für den Mann erstmal ein bisschen seltsam, aber er darf dann ins Badezimmer gehen. Also es sind überbordende Körperfantasien, kann man wirklich sagen. Und sie beherrscht das auf eine sehr, sehr spannende und interessante Weise. Also nicht irgendwie so Ekelschwellen aufzubauen, sondern es kommt so daher. Und dann denkt man plötzlich, was lese ich da eigentlich gerade?
Ja. Ich meine, das ist ja immer ein guter Effekt. Aber wie ist das stilistisch, Frau Reichert? Also wie schreibt Elika das gerade?
Sehr realistisch einerseits und andererseits könnte man auch sagen, durchaus dezent. Also es geht um überhaupt nichts Sensationsheischendes. Vielleicht noch eine andere Geschichte, die ich wirklich auch ganz toll finde. So ein Ferienlagersituation. Ein Kind, was da hinkommt, sich wahnsinnig freut und dann schreibt sie Tagebuch, dieses junge Mädchen und bis man irgendwie begreift, warum diese Kinder da sind. Denen wird nämlich der Mund zugeklebt und da kommt Sand rein und so, weil sie in den Mündern dieser Kinder nämlich Perlen züchten. Also ich meine, auf die Idee muss man erst mal kommen. Und das liest man wirklich mit großer, großer Spannung und das ist eine richtig literarische Entdeckung, finde ich. Wie gesagt, auch weil es so abseits ist von dem, was junge Autorinnen und Autoren heute gerne schreiben, ne? Befindlichkeiten, Familiengeschichten, nichts davon.
Also meins ist der Horror, dieser Gruselhorror nicht so. Die Cronenberg-Filme, die habe ich selber nicht ertragen. Aber wenn es literarisch gut gemacht ist, mich reizt schon, wird ja interessant sein, was dann noch weiterkommt von Elika Lagerlöf. Aber jetzt erstmal Dankeschön, Manuela Reichert über Body, das Debüt von Elika Lagerlöf. Die Stories sind jetzt auf Deutsch bei Hoffmann und Kampe erschienen, aus dem Schwedischen übersetzt von Caroline Hippe. 160 Seiten Umfang zum Preis von 24 Euro. Mehr dazu steht's online wie auf unserer Seite www.deutschlandfunkkultur.de oder in der DLF-App.
Neue Krimis.
Deutschlandfunk Kultur, die Lesart am Freitag, wo wir immer auf neue, spannende Literatur auch blicken, die es auf unsere hauseigene Krimi-Bestenliste geschafft hat. Jeden Monat veröffentlichen wir sie und neu eingestiegen im Mai ist die Schottin Denise Miner. Sie war schon häufiger in unseren Charts, gehört zu den ambitioniertesten Vertreterinnen des sogenannten Tartan Noir, der schottischen Spielart des hartgesotten Hardboiled-Krimis. Und ihrem jüngsten Roman, Die große Hitze, da erweckt Denise Miner tatsächlich den legendären Philip Marlowe neu zum Leben. Unser Jurymitglied Katrin Dörksen verrät uns mehr.
Neue Krimis.
Wir sind in Denise Miners Die große Hitze zurück in L.A. Ende der 1930er Jahre und beim Privatermittler Philip Marlowe klingelt das Telefon. Am anderen Ende sind die Montgomerys. Das ist eine Familie mit ganz altem Geld, eine Öldynastie. Und der Patriarch sucht jetzt seine Tochter und Alleinerbin Chrissy. Und Marlowe hat eigentlich erstmal gar keine Lust, diesen Auftrag anzunehmen. Einerseits hält sich seine Sympathie mit Milliardären echt in Grenzen. Und außerdem vermutet er sowieso, dass Chrissy einfach freiwillig abgehauen ist. Aber der gute alte Instinkt treibt ihn dann dazu, doch anzunehmen. Denn falls schon die Tochter so dringend von denen weg will, was haben die Montgomerys dann wohl zu verbergen? Also Die große Hitze ist ja ein Pastiche, also sozusagen eine Imitation dieser Marlowe-Geschichten von Raymond Chandler. Und es ist irre, wie gut Denise Miner diesen Tonfall trifft. Also einerseits die Plotstruktur, die ist ja bei Chandler durchaus gerne mal ein bisschen wirr, aber auch der Sprachrhythmus, dieser lakonische Stil voller Metaphern und Vergleiche. Marlowe ist im Kern wirklich derselbe geblieben, kann man sagen. Vor allem ist er absolut nicht korrumpierbar. Aber nun ist Denise Miner ja gleichzeitig auch eine feministische Autorin. Das heißt, sie nutzt hier die Chance, ihrem Marlowe so ein bisschen mal den Kopf gerade zu rücken. Der ist ja im Original schon oft auch recht eklig gegenüber gerade Frauen oder queeren Personen. Und das gibt's hier so nicht. Miner schreibt generell super komplexe Frauenfiguren. Die können Marlowe in Sachen Kompetenz und Schlagfertigkeit absolut das Wasser reichen. Und manche können ihn auch nach Strich und Faden manipulieren. Und er ist Manns genug, das auch einzugestehen. Ja, man kann ja bei solchen Projekten eigentlich immer fragen, warum jetzt das Ganze? Ist das eine Nostalgie-Show? Ist das sowas wie eine Fingerübung für die Autorin? Ich finde aber, Denise Miner zeigt in Die große Hitze ganz deutlich, wie wenig wir eigentlich seit den 1930ern gelernt haben. Diese Zeit, die klingt bei ihr nämlich ganz beunruhigend heutig. Also im Hintergrund sind überall die Rechten auf dem Vormarsch. Die Beziehungen zwischen den USA und Europa stehen die ganze Zeit auf der Kippe. Es gibt einen entfesselten Antisemitismus, eine Wirtschaftskrise nach der anderen und dementsprechend auch einsetzende Fluchtbewegungen. Und all diese Menschen kommen ja in Kalifornien an, also eigentlich so weit westlich wie nur möglich. Aber sie finden nicht mal dort die versprochene Freiheit. Was sie aber finden, ist immerhin einen letzten Aufrechten, der einem so ein bisschen die Hoffnung in die Menschheit zurückgeben kann. Und der heißt damals wie heute Philip Marlowe.
Die große Hitze, der neue Roman von Denise Miner, jetzt auf Deutsch im Ariadne Argument Verlag erschienen, übersetzt von Else Laudan, 301 Seiten, kosten 24 Euro im Mai, neu auf Platz 2 unserer Krimi-Bestenliste. Vollständig mit allen 10 Titeln finden Sie sie in der Deutschlandfunk-App oder unter deutschlandfunk.de/Krimi-Bestenliste. Und wenn Sie noch weitere Fragen zu Denise Miner und ihrem Roman oder allgemein zu Krimis haben, schreiben Sie uns gern an krimi@deutschlandradio.de. In Würzburg ist der Katholikentag in vollem Schwung mit 900 Veranstaltungen, ein vielfältiges, riesiges Programm und mit der Möglichkeit auch für literarische Entdeckung, zum Beispiel für Yehuda Amichai, eine der bekanntesten literarischen Stimmen Israels mit Wurzeln in Unterfranken. Unsere Kollegin Kirsten Dietrich ist für Deutschlandfunk Kultur beim Katholikentag. Hallo Kirsten.
Guten Morgen.
Würzburgs international bekannteste Stimme, so wurde Yehuda Amichai im Programm angekündigt. Ist das so? Wird er in der Stadt als Sohn, als Großer gefeiert?
Naja, das mit dem Feiern, das hat ein bisschen gedauert. Also vor 2 Jahren wäre Yehuda Amichai 100 geworden und dazu gab es dann ein großes bürgerschaftliches Engagement, um ihm endlich ein Denkmal zu setzen in der Stadt, wo er 1924 als Ludwig Yehuda Pfeuffer geboren wurde.
Aber in Würzburg hat er da dann nur 12 Jahre gelebt.
Genau, er wuchs in einer Familie auf, die religiös orthodox und die auch zionistisch war. Deshalb war für ihn neben Deutsch immer auch schon Hebräisch eine zentrale Sprache. Und den Eltern, denen gelang dann 1936 schon die Flucht vor dem nationalsozialistischen Judenhass. Sie emigrierten mit ihrem Sohn ins damalige Palästina und ließen sich in Jerusalem nieder. Und seitdem ist Jerusalem dann immer auch der Fokus für Amichais Dichten gewesen. Und Amichai, also mein Volk lebt, gemeint ist natürlich das jüdische Volk, den Namen hat der Dichter dann 1946 gewählt, auch als Ausdruck des jüdischen Überlebens und Überlebenswillens. Und Yehuda Amichai war dann sein Leben lang Lehrer, Dozent für hebräische Sprache und immer auch Dichter.
Wenn er aber in Würzburg jetzt nur Kindheit und Jugend verbracht hat, hat die Stadt dann später für ihn überhaupt noch eine Rolle gespielt?
Ja, in seiner Bildsprache ist die Stadt tatsächlich immer präsent geblieben. Das hat mir Jonat Wirschalem erklärt. Er arbeitet an der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg. Er stammt aus Israel, hat in Würzburg studiert, ist selber Dichter und Übersetzer, also ziemlich auf den Spuren von Yehuda Amichai unterwegs.
Ich glaube, eine der krassesten Sachen ist, dass er immer wieder schreibt über Brücken und über Flüssen. Und das gibt es einfach nicht in Jerusalem. Es gibt keine Brücken, es gibt keine Flüsse. Und trotzdem, er nutzt dieses Bild. Und dieses Bild muss kommen von einem Mensch, der in einer Stadt lebt, wo es einen Fluss gibt.
Also da ist dann der Main nach Jerusalem gekommen.
Ein Dichter aus Jerusalem, also einem religiösen Zentrum für Judentum, Christentum und auch Islam, der jetzt beim Katholikentag ins Licht gerückt wird. Da fragt man sich natürlich vielleicht auch, war Yehuda Amichai auch ein religiöser Dichter in irgendeinem Sinn?
Also an dem Gespräch beim Katholikentag über Yehuda Amichai hat auch Thomas Spahr teilgenommen. Der war lange Leiter des jüdischen Verlags bei Suhrkamp und der hat das für mich sehr einleuchtend beschrieben. Er sagt nämlich, ob es in Israel wirklich einen Nationaldichter gibt, das ist immer so ein bisschen knifflig, weil die israelische Gesellschaft so vielfältig ist. Aber es gibt auf jeden Fall ein Nationalbuch und das ist die Bibel. Also die hebräische Bibel, die ist das, was Juden und Jüdinnen über Jahrhunderte zusammengehalten hat, was auch die hebräische Sprache bewahrt hat. Denn Hebräisch war lange ja nur im Gottesdienst und beim Lesen der Bibel überhaupt gesprochen worden. Und deshalb verwendet Yehuda Amichai natürlich biblische Sprache, er verwendet biblische Bilder, er verbindet die aber mit Alltagssprache. Und er war selbst ein sehr säkularer Jude, auch wenn er orthodox religiös aufgewachsen ist.
Aber wenn er dann nicht religiös war, Yehuda Amichai wird auch von religiösen Menschen gelesen, wie man weiß, sogar ziemlich von sehr prominenten Papst Leo XIV. Hat ihn in seiner Botschaft zum letzten Weihnachtsfest zitiert.
Ja, das war mit seinem Gedicht Wildfrieden aus dem Jahr 1971. Ich glaube, das passte einfach so in die Zeit, denn Amichai beschreibt den Frieden darin als etwas, was letztlich nicht irgendwie heroisch errungen wird, sondern das aus schierer Notwendigkeit entsteht. Also, wenn ich es kurz zitieren darf, lass ihn kommen wie Wildblumen plötzlich, weil das Feld ihn braucht. Wildfrieden. Jonat Wirschalem, der findet das übrigens nicht nur toll, dass der Papst so Yehuda Amichai wieder bekannter gemacht hat, denn der Papst hat nur das Gedicht zitiert, er hat aber nicht den Namen des Dichters genannt.
Ich frage mich, warum hat der Papst das nicht gemacht? Wenn ich ganz nett sein will, denke ich, dass das mit Universalismus zu tun hat. Und er will nicht sagen, das ist bestimmte Worte von einer bestimmten Person. Das ist einfach die Worte von der Wahrheit, die ein Poet geschrieben hat. Da, wenn ich nett bin. Und wenn ich ein bisschen saurer bin, dann denke ich, es hat mit Politik zu tun. Dass der Papst wollte nicht Israel erwähnen oder Judentum erwähnen auf sein Weihnachten predigt.
Und da sind wir dann mittendrin, auch in den kulturellen Auseinandersetzungen um Israel, eben auch mit einem Dichter, der schon im Jahr 2000 gestorben ist.
Welche Gründe, Kirsten, gibt es, warum Yehuda Amichai gerade jetzt wieder so intensiv gelesen wird?
Ich glaube, er spricht in unsere Zeit rein mit seiner Sprache. Also in Israel ist er immer populär gewesen, seine Gedichte sind weit verbreitet, die gehören zur Pflichtlektüre in Schulen, stehen teilweise in Jerusalem auf Hauswänden, eben der Stadt, wo er gelebt und gearbeitet hat. Er ist in 40 Sprachen übersetzt worden. Und warum er gerade jetzt besonders aktuell erscheint, das kann uns vielleicht Jonat Wirschalem, der selbst eben auch Dichter ist, viel besser erklären.
Auch in Deutschland heutzutage, die Fragen von Krieg und Frieden und Ukraine und Israel und Palästina und so weiter, sind große Fragen. Alle reden darüber, alle finden das ganz zentral. Und trotzdem, es gibt keine Stimme, die diese Sprache spricht, die Sprache von Frieden. Und ich finde, das macht Yehuda Amichai. Und es wäre toll, wenn es mehr Platz hat. Weniger Sprache von Krieg und von einander verletzen und mehr Sprache von Frieden und Zusammensein. Wildfrieden, wie er das beschreibt.
Aus Jerusalem, aus Würzburg natürlich, musste Yehuda Amichai fliehen vor dem deutschen Terror. Aber mit seiner Friedensbotschaft könnte er jetzt tatsächlich wieder zurückkommen.
Unbedingt. Yehuda Amichai, der jüdische Dichter und gebürtige Würzburger. Kirsten Dietrich hat uns ins Bild gesetzt. Danke dir. Live vom Katholikentag, der noch bis Sonntag geht. Und wir berichten natürlich weiterhin fortlaufend hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur.